Ich sitze jetzt hier mit einem Teil von ASD, nämlich dem A, mit AFROB. Sammy ist leider krank geworden, aber ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo.
Hallo.
Auf eurem neuen Album Blockbuster gibt es direkt zum Beginn die Zeile, ASD, die Partei, komm und setz dein Kreuz. Wenn ASD eine Partei wäre, was wäre dann anders?
Na, ich muss ja erstmal in den Bundestag kommen, ne? Und dann brauchst du auch so eine gewisse Gestaltungsmöglichkeit, das heißt Stimmenmehrheiten so und...
Nicht so Lust auf ein Bundestagspraktikum à la Bushido.
Ja, ich habe ja meine Erfahrung gemacht mit der Mutti. Ja, ich war im Team Wahlkampf, glaube ich. So hieß das, glaube ich, für die letzte Bundestagswahl. Und da bin ich reingekommen durch einen Freund, der marokkanischer Abstammung ist und der dort im Bundesvorstand saß. Ich bewundere ihn immer noch dafür, wie er sich so in diesen Kreisen dort bewegt und irgendwie jetzt nicht nur so ein Cem Özdemir ist, der irgendwie da ja das Gesicht herhalten muss und aber kein Amt bekommt oder so. He's keeping it real, würde man sagen. Und muss man schon sagen, dass Politiker, es gibt echt gute Leute in allen Parteien, ob jetzt SPD, Grüne oder Linke oder so, die in die Partei kommen und wirklich was verändern wollen und dann halt merken, dass sie am Fraktionszwang scheitern.
Du hast gerade gesprochen von Fraktionszwängen, an denen man scheitern kann. Wenn ich jetzt bei ASD so übermetaphorisch als Partei bleibe, habt ihr dann auch selber wieder total schnell zusammen Themen gefunden oder musstet ihr auch manchmal einfach Kompromisse eingehen?
Nee, also ich glaube auch nicht, dass das gut ist, einen Kompromiss zu suchen auf einer Platte. Was die Musik angeht, das Studio, gab es überhaupt keine Kompromisse. Alles, was wir ausgesucht haben, das haben wir beide gefühlt, das fanden wir beide gut. Und wir hatten ja auch eine konzeptionelle Ausrichtung.
Was war die konzeptionelle Ausrichtung? Also was man schon immer wieder hört, sind so sehr deftige Gitarren zum Beispiel.
Das ist ein Konzept gewesen, auch zu sagen, okay, wir wollen das ein bisschen schmücken, aber mit was? Das war die Frage. So. Und weil diese Rock-Elemente eigentlich auch im Hip-Hop immer wieder vorkamen und auch zum Teil immer noch vorkommen. Wir hatten dann auch eine Referenz wie hier Body Count. Oder wenn man sich so Onyx von früher anhört oder Public Enemy. Wir haben uns dann gedacht, okay, wenn wir irgendwas von jetzt von aus einem anderen Milieu holen, dann wird es das sein, weil es einfach auch die Aggressivität unterstreichen wird, mit der wir an die Sache rangehen.
Ist es auch die Intention gewesen, das dann zusammen mit so politischen Statements immer so nach vorne zu bringen?
Ja, das war jetzt von vornherein nicht die Idee. Es hat sich so ergeben teilweise. Wir haben einen Song auf der Platte, der heißt Krieg, über alles Krieg. Und wir hatten die Idee für den Song schon, bevor wir überhaupt die Musik dafür hatten. Ne? Und das ist eigentlich sehr selten. Zuerst hast du die Musik und dann lässt du dich von der Stimmung leiten. Aber bei Mensch-Maschine hatten wir den Beat. Ja, da war uns klar, okay, was machen wir da drauf? Und okay, Mensch gegen Maschine, Mensch gegen die Maschinerie. Jetzt nicht nur, dass man irgendwie gegen Roboter ankämpft in der Zukunft oder jetzt schon mit Handys und Drohnen, was ich noch alles voll überworfen wird mit Technik und Elektronik, sondern auch diese Ohnmacht, die man als Mensch hat, wenn man vor so einer Maschinerie steht. Vor allem, wenn man all die Informationen hat, um es besser zu wissen, aber keine Möglichkeit zu handeln hat, ne? Und sich dagegen zu wehren.
Ist die Maschinerie dann auch in dem Fall vielleicht wirklich so eine Institution wie ein Bundestag? Ist das dann auch einfach so eine Ohnmacht vor einfach riesigen Apparaten, die auch Menschen sein können?
Ist ja immer so, dass Menschen diese Institution auch repräsentieren. Von daher geht es auch um Menschen. Ja, das ist auch ein Teil davon, dass man einfach diese Ohnmacht vor dieser Macht und auch dieser Geschwindigkeit, dass die Leute gar nicht mehr mitkommen und sich zum Teil Sorgen machen um ihre Zukunft, ihre Perspektive und das natürlich manchmal auch so ein Ventil hat, was dann vielleicht irgendwie Protestparteien oder auch in sowas ein Pegida ausarten kann oder dass man anfängt, sich anders zu wehren. Ne?
Mich persönlich, sehr subjektiv, hat bei der Pegida-Geschichte sehr lange geärgert, dass ich immer das Gefühl hatte, es wurde wenig probiert, mit den Leuten drüber zu sprechen und zu erklären, wo sie sehr wahrscheinlich falsch liegen. Und man hat sich sehr lange eher drüber lustig gemacht, so die blöden Deppen.
Was ich auch glaube, ist, dass man allen zuhören muss. Ja? So einfach mal ausreden lassen muss, um zu verstehen, was der andere möchte. So. Und ich bin ja ein Kind der 90er und ich habe das ja auch oft erlebt, dass wenn Leute unzufrieden sind, dann fangen sie an, irgendwie die DVU und die NPD in den Landtag zu wählen. Wenn man das ignoriert, glaube ich, bekommt das ein Ventil, was noch unschöner wird. Ne?
Afrobeat-Sprecher mit dir als jemanden, der schon lange Musik macht, die man immer wieder politisch nennen kann oder zumindest doch so soziopolitisch, also du schaust dich halt um, was passiert.
Klassischer Rapper natürlich.
Findest du, dass deutsche Popmusik politischer geworden ist und dabei populär bleibt?
Die Frage ist interessant, finde ich auch. Ich glaube, wir haben eine aufgeklärte Jugend, was die meisten Leute ja nicht glauben. Die sagen ja irgendwie, die Jugendlichen sind alle blöd und was ich nur alles. Und die haben auch Wünsche, Träume und merken, dass sie da in ihrem Freundeskreis, dass da auch Leute fertig studiert haben und trotzdem keinen Job bekommen und einfach sich fragen, woran das liegt. Und auch die, wenn man auch jetzt die Jugendarbeitslosigkeiten in anderen EU-Ländern sieht, dass sie vielleicht da auch solidarisch sind und sich da so ihren Kopf machen. Oder sich einfach so Fragen stellen, die sie dann halt ein Ventil gefunden haben, was sie in der Musik finden, dann ist doch super.
Das Album Blockbuster hat so gefühlt von euch eine wahnsinnig kurze Promophase gehabt. Liegt es daran, dass ihr tatsächlich auch einfach schon so lange dabei seid, dass ihr so mäßig Bock auf lange Promophasen habt? Oder ist es auch so ein bisschen von den amerikanischen Kollegen abgeschaut, wo ja ein Jay-Z oder eine Beyoncé oder ein Kanye West dann doch sehr, sehr schnell mittlerweile Alben raushauen?
Ja, also gut, das ist eine andere Welt, würde ich mal sagen. Aber die haben das ja auch nur digital gemacht. Ne, soweit ich weiß. Und wir hatten auch so eine ähnliche Idee, bis dann der Vertrieb gesagt hat, ne, das können wir nicht shippen in der Zeit. Also uns langweilen auch diese lange Promophasen, irgendwie das halbe Jahr, das Album ein halbes Jahr früher ankündigen. Das hat auch seinen Grund, warum man das macht. Eigentlich ist es nicht unklug, das zu tun, aber es ist ein bisschen langweilig.
Wie ist denn das? Ich glaube, es war jetzt vor 3 Wochen mittlerweile, da waren die gesamten Top 10 deutschen Albumcharts von deutschen Künstlern besetzt. Findest du, das zeigt irgendwas, dass so viele deutsche Sachen gerade gut gekauft werden? Weil 4 Alben davon sind auch gleich Rap-Alben.
Ja, also ich tanze jetzt nicht auf den Stühlen, deswegen. So, ich habe das auch zur Kenntnis genommen. Aber ich weiß ja auch, woran das liegt, ne? Weil die Charts werden ja nicht mehr durch Verkäufe gemessen, sondern nach Umsatz. Und da ist es für Hip-Hop-Acts leichter geworden, in die Top 10 zu kommen, weil Hip-Hop natürlich so eine schnelle Musik ist und da Exklusivität eine Rolle spielt und dass du das haben solltest, bevor es irgendjemand anders hat. Deshalb ist es für Hip-Hop-Acts sehr leicht, ihre Fans in der ersten Woche zu mobilisieren und die auch meistens Liebhaber sind und dann auch die große Box kaufen.
Ja, Afrop, vielen, vielen Dank, dass du da warst als Teil von ASD. Dankeschön.
Ja, ich entschuldige nochmal Sammy, denen geht's nicht so gut. Hier ist Afrop und ihr hört Puls, Radio, Pace.
Puls.